Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Zu einer Sendung quasi aus der Hosentasche. Stichwort mobiles Endgerät. Mehr Pixel, mehr Linsen, mehr Qualität. So hat sich das dort ja entwickelt. Vom unscharfen kleinen Handyfoto vor 20 Jahren hin zum Topschuss mit Tiefenschärfe im Smartphone heutzutage. Aber macht uns das dann auch alle zu möglichen Pressefotografen? Werden wir, die Laien, inzwischen zur Konkurrenz für die Profis? Ein Thema bei uns heute. Außerdem, wie nehmen wir die Welt wahr, die sich nicht unmittelbar vor unseren eigenen Augen abspielt? Die Welt der Push-Eilmeldungen und dem, was dann folgt, dem Wischen und Scrollen in den neuesten Nachrichten. Die Wissenschaft hat sich das genauer angeschaut und festgestellt, soziale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Nicht immer eine positive. Das zeigt auch der Fall der CDU-Politikerin Karin Prien. Wenn in Talkshows diskutiert wird, ist das regelmäßig auch Thema in sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook. So war das auch vergangenen Donnerstag bei Markus Lanz im ZDF. Das Thema wieder einmal Corona. Unter den Gästen Karin Prien, schleswig-holsteinische Bildungsministerin und seit kurzem auch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Und mit klarer Position in der Frage, was die aktuell dominierende Corona-Variante für Kinder unter 12 bedeutet.
Kinder in dem Alter, für die ist Omikron keine gefährliche Erkrankung und deshalb muss man sie auch nicht impfen. Ja, sie atmen tief durch, da werden wir ja noch streiten drüber heute Abend. Es ist keine gefährliche Erkrankung für 5- bis 11-Jährige. Und glauben Sie mir, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, und zwar wissenschaftlich überzeugt wäre, dann würde ich nachts nicht mehr in Schlaf kommen.
Eine Überzeugung, für die die CDU-Politikerin bereits während dieser Talkshow kritisiert wurde. Soweit also nicht weiter bemerkenswert. Allerdings hat Prien mittlerweile ihren Twitter-Account deaktiviert. Hintergrund ist ein Tweet, den sie am Tag nach Lanz noch geschrieben hat. Eine Nachricht, die inhaltlich an ihre Aussagen im Fernsehen anknüpfte und die bis heute für eine Diskussion sorgt. Eine Diskussion, an der auch unsere Kolumnistin beteiligt war. Hier ihre Gedanken dazu, länger als die auf Twitter nur möglichen 280 Zeichen.
Medias Res. Marina Weißband.
Ich leite kein Kommunikationsseminar. Aber würde ich eins leiten, müsste ich unbedingt den folgenden Tweet einbinden. Er stammt von der Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien. Sie antwortet einer Userin, die beklagt, wie viele Kinder bereits an Covid gestorben sind und dass an Schulen nicht ausreichende Schutzmaßnahmen durchgesetzt werden. Die Ministerin schreibt im Tweet: Bitte differenzieren. Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19. Der Tweet und der Account von Karin Prien sind nicht mehr online. Über ihren Pressesprecher deutete sie an, dass es an der Diskussionskultur auf Twitter liege. Wundert mich nicht. Binnen Stunden erhielt der Tweet hunderte Rückmeldungen. Der Hashtag PrienRücktritt trendete. Die Zeitungen titeln jetzt, es habe einen Shitstorm gegen die Ministerin gegeben. Und wir reden wieder über Umgangsformen auf Twitter. Aber ist es die Diskussionskultur auf Twitter oder ist es eine völlig erwartbare Reaktion auf eine Aussage der Ministerin? Schauen wir uns den Tweet an. Der hat ja mehr als eine Ebene. Priens Verteidiger argumentieren, dass sie auf der Sachebene recht habe. Das soll hier nicht Thema sein, es würde den Rahmen dieses Kommentars sprengen. Sagen wir, sie hat vielleicht sogar recht. Von betroffenen Eltern wird darauf hingewiesen, wie problematisch die Trennung in an und mit Covid-Verstorbenen nämlich selbst dann wäre. Denn auch Kinder, die vorerkrankt sind, haben ein Recht, so lange zu leben, wie es eben geht, ohne unnötige Gefahr. Neben der Sachebene hat die Aussage aber auch eine Appellebene, eine Selbstkundgabe und einen Beziehungshinweis. Und hier wird sehr relevant, wer die Ministerin hört und was sie zwischen den Zeilen sagt. Der Appell "Bitte differenzieren" mag für eine Statistikerin, für eine wissenschaftliche Beraterin angemessen sein. Eine einfühlsame Antwort auf die Bedenken einer Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, ist das nicht. Eine Ministerin in einer Position der Macht kann ein Leuchtturm sein, eine empathische Person, die Halt gibt in einer Krise, die Sorgen ernst nimmt. Das tut der Tweet nicht. Er ist als solches auch nur Teil ihrer generellen Politik, bald Maskenpflicht zu beenden und Tests an Schulen zu reduzieren. Damit lässt sie Schattenfamilien, also Familien mit vorerkrankten Mitgliedern, allein in einer für sie zunehmend gefährlichen Umwelt. Das hat Menschen wütend gemacht. Schattenfamilien, die seit 2 Jahren allein gelassen werden, mit denen Politik praktisch nicht kommuniziert, die zunehmend für ihren eigenen Schutz sorgen müssen. Vereinzelt bekam Karin Prien auch Euthanasievergleiche, Beleidigungen und sogar Antisemitismus ab. Das geht nicht. Jeder von uns ist unbedingt dafür verantwortlich, diesen Dingen zu widersprechen und sie zu melden. Egal wie wenig einverstanden man mit jemandes Politik ist, das geht gar nicht. Da ist eine Grenze. Ich will, dass PolitikerInnen sich auch weiterhin frei auf Twitter äußern können. Das wird aber nie Schutz vor ehrlicher Wut betroffener BürgerInnen sein. Und da verorte ich den Großteil der Rückmeldungen, die jetzt kollektiv als enthemmter Mob bezeichnet werden. Ich könnte einen Artikel über Shitstorms und Diskussionskultur auf Twitter schreiben. Aber darüber reden wir irgendwie die ganze Zeit. Über das Leben, die Gesundheit und die Würde von Kindern mit chronischen Krankheiten hingegen kaum je.
Marina Weißband. Puh, ganz schön viel los, was da inzwischen auf uns einprasselt. Die ganz eiligen Nachrichtenmeldungen oder die privaten Chats aus Messenger-Diensten und. Eine Art von Medienkonsum, mit der wir aber immerhin nicht alleine sind. Katharina Thoms über aktuelle Untersuchungen, die genau das bestätigen.
Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst Benedikt. Corona Hammer. Knallhart. Kretschmann lehnt Lockerungen bis Ostern. Brutaler Übergriff in Berlin zeigt Folgen von Hasht Hü und Hot in der Bundesregierung bei Corona.
Es blinkt, es pinkt, es herrscht ein Kampf um Aufmerksamkeit auf dem Smartphone oder am Rechner. Trotzdem sind wir oft nicht so richtig dabei.
Der Online-Medienkonsum, der erfolgt oft beiläufig und eher passiv.
Sagt Jan-Michael Rasimus. Er leitet das Forschungsprojekt zu digitalem Medienkonsum an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und untersucht den Nebenbei-Medienkonsum genauer. Mit Hilfe von Eye-Tracking, das verfolgt, wie die Augen der Probanden über den Bildschirm fliegen, wo der Blick hängen bleibt. Kleine Gruppen von rund 20 Studierenden werden immer wieder dabei beobachtet, wie sie Nachrichten lesen.
Wir schauen uns ganz genau den Informationsaufnahmeprozess von Medienkonsumenten an. Der folgt in der Regel der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, wir haben nur ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit zur Verfügung und folgen da oft eben auch Reizen. Oft hat es mit reißerischen Überschriften zu tun, mit ausdrucksstarken oder sogar ikonischen Bildern oder auch der farblichen Gestaltung, die einfach hervorsticht.
Der Marketing-Experte arbeitet sonst viel in der Aufmerksamkeitsforschung für die Werbebranche. Jetzt geht es Rasimus um Medienkonsum und Verständnis. Den Probanden werden immer wieder verschiedene Aufgaben gestellt. Ein Thema recherchieren, sich durch Timelines klicken. Dabei sei sehr deutlich geworden,
wir überfliegen oft einzelne Beiträge. Wir nennen das Skimming, in dem einzelne Überschriften oder Teasertexte angelesen werden, aber jetzt nicht unbedingt der vollständige Artikel aufgerufen wird. Wir verschaffen uns erstmal so einen Überblick und entscheiden dann, ob wir bestimmte Beiträge anklicken oder nicht. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass gerade kostenlose Newsangebote eher darauf ausgerichtet sind, möglichst attraktiv zu erscheinen, um angeklickt zu werden.
Aber oft würde trotzdem nicht geklickt. Das sei besonders ein Problem, wenn soziale Medien als Hauptinfoquelle genutzt würden.
Viele teilen impulsiv Beiträge, die sie gar nicht gelesen haben. Das steigert natürlich die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung von Desinformationen.
Die Eye-Tracking-Methode habe auch gezeigt, dass viele Probanden gar keine Hinweise lesen würden, ob es sich zum Beispiel um einen Kommentar oder eine Anzeige handelt. Die Unterscheidung von Meinung und Bericht, von relevantem und bezahlten Inhalten verschwimmt.
Das kann das Wahrnehmungsbild deutlich verzerren. Es vermengen sich die unterschiedlichen Quellen in der Timeline. Da habe ich eben nicht mehr die Annehmlichkeit, dass irgendeine Redaktion Beiträge vorher bewertet oder nochmal prüft, sondern diese Funktion muss ich quasi selbst übernehmen.
Meinungsbildung aufgrund von reißerischen Nachrichtenschnipseln, die Algorithmen verstärken den Effekt, indem sie immer mehr davon nach oben spülen. Wie viele in den Medienwissenschaften fordert auch Rasimus deshalb mehr Aufklärung, Förderung von Medienkompetenz. Allerdings nicht nur in der Schule.
Es geht tatsächlich um lebenslanges Lernen und dass sowohl in der Erwachsenenbildung als auch bei Schülern das Bewusstsein hier viel, viel stärker ausgeprägt wird, weil es einfach eine große Relevanz auch für das gesellschaftliche Miteinander hat, dass jeder Bescheid weiß, wie auch Meinungsbildungsprozesse funktionieren und wie eben alles auch mit allem zusammenhängt.
Zuletzt hatte eine Studie der Stiftung Neue Verantwortung festgestellt, dass besonders ältere Menschen schwer falsche von seriösen Nachrichten unterscheiden könnten. Deshalb soll im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts an der Dualen Hochschule in Karlsruhe gezielt der Medienkonsum älterer Probanden untersucht werden.
Katharina Thoms übers Eye-Tracking, das sich Wissenschaftler genauer angeschaut haben. Bei diesem Land jetzt könnten auch Krisen das Thema sein. Krisen, die wir Medien im Westen kaum mehr wahrnehmen. Wir blicken nach Somalia, ein Land im Osten Afrikas, das gerade seine schlimmste Dürrezeit seit Jahrzehnten erlebt. Stattdessen aber geht es darum, wie wichtig Journalismus ist und wieder einmal auch, wie wenig selbstverständlich es ist, dass Menschen ihn frei ausüben können. Bettina Rühl.
An diese Töne haben sich die Menschen in Somalia seit 20 Jahren gewöhnt. So lange ist Radio Shabelle schon auf Sendung. An diesem Morgen präsentiert Feyruz Yelle Hussein die Nachrichten. Beim Radio zu arbeiten ist ihr Traumberuf. Schon mit 13 Jahren hat die heute 25-Jährige angefangen, sich dafür zu interessieren. Somalia ist eins der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten weltweit. Auch Feyruz hat schon Kolleginnen und Kollegen verloren. Ermittlungen gab es nie. Als Täter gelten Mitglieder der islamistischen Schabab-Miliz. Aber auch die Regierung oder andere bewaffnete Gruppen kommen als Täter in Frage. Denn die Journalisten arbeiten professionell, kritisieren, wenn nötig, in alle Richtungen und schaffen sich dadurch Feinde. Ich habe keine Angst, weil ich ein Ziel habe und darauf konzentriere ich mich. Mir geht es darum, dass auch die Meinung derjenigen gehört wird, die kein Geld und wenig Einfluss haben. So ähnlich formuliert das auch ihr Chef, Radio- und Fernsehdirektor Aboukar Cheikh Mohamud. Als ich Journalist geworden bin, habe ich mich bewusst dafür entschieden, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Ich möchte, dass auch die Meinungen derjenigen Gehör finden, die kein anderes Sprachrohr haben. Aber ich ergreife einige Vorsichtsmaßnahmen, um mein Leben nicht unnötig aufs Spiel zu setzen. Andererseits denke ich mir, dass ich eines Tages sowieso sterben werde. Bisher ist es gut gegangen. Wenn auch manchmal nur sehr knapp. Einmal kamen Bewaffnete zu ihm nach Hause, aber er war an diesem Abend nicht da. Denn hin und wieder übernachtet er woanders, im Radiosender oder bei Freunden, damit er möglichst schwer zu finden ist. Seit er Direktor von Radio Shabelle ist, musste der 32-Jährige schon 7 Kolleginnen und Kollegen beerdigen. Das hat ihn gezeichnet. Von Mohamud geht eine tiefe Traurigkeit aus. Trotzdem ist er optimistisch und er sieht Fortschritte. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, war es wegen der ständigen Kämpfe noch sehr schwierig, in Mogadischu von einem Bezirk in einen anderen zu gelangen. Die Stadt war zwischen verschiedenen Kriegsherren aufgeteilt. Aber wir arbeiten schon lange daran, die Vorstellungen der Menschen zu verändern. Wir berichten darüber, wie Menschen ihre Konflikte auf andere Weise lösen können als durch Gewalt. Immer mehr Somalierinnen und Somalier hätten eine Vorstellung von ihren Rechten, sagt Mohamud. Somalia hat wieder eine Regierung, auch wenn die noch schwach ist. Der Radiodirektor ist davon überzeugt, dass die Medien beim Wiederaufbau des Staates eine wichtige Rolle spielen, weil sie von der vergleichsweise jungen Regierung Rechenschaft fordern und weil sie viele Meinungen und Möglichkeiten nebeneinander stellen.
Warum Radiojournalisten trotz aller Gefahren in Somalia nicht aufgeben. Bettina Rühl. Über ein Thema der Stunde, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, sprechen gerade live vor Pressevertretern in Moskau Olaf Scholz und Wladimir Putin. Vor genau einer Woche konnten sie dazu hier im Deutschlandfunk Friedrich Merz hören, damals noch nur CDU-Vorsitzender. In diesen Minuten hat nun auch die Unionsfraktion Merz zu ihrem Chef gewählt, also zur wichtigsten Stimme von CDU und CSU im Bundestag. Aber ist er damit auch, was viele Medien schreiben, Oppositionsführer? Nicht wirklich, findet Stefan Fries.
Medias Res.
Vor gut zwei Wochen hat Ralf Brinkhaus seinen vorzeitigen Rückzug als Unionsfraktionschef angekündigt. Er hat damit den Weg freigemacht für Friedrich Merz.
Seit etwa zwei Monaten stand die Frage im Raum, ob Friedrich Merz Fraktionsvorsitzender und damit Oppositionsführer werden wolle.
Seine rhetorischen Qualitäten kann und muss er jetzt als Oppositionsführer besser für die Union nutzen.
Oppositionsführer.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wenn Medien über den Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion berichten, nennen sie ihn gerne Oppositionsführer. Dabei führt er gar nicht die Opposition, sondern nur seine eigene Fraktion. Diese Bezeichnung ist irreführend, auch weil sich die Union besonders von den beiden anderen Oppositionsparteien AfD und Die Linke abgrenzen will. Die Parteien in der Opposition betreiben also gar keine gemeinsame Politik. Den Begriff Oppositionsführer gibt es offiziell nicht. Er taucht weder im Grundgesetz noch in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags auf, nur in der Verfassung von Schleswig-Holstein. Er ist vermutlich aus Regierungssystemen wie dem britischen abgeleitet, wo der oder die Oppositionsführerin besondere Rechte hat oder besser bezahlt wird. Wo es, wie in autoritär regierten Ländern, keine institutionalisierte Opposition gibt, werden auch außerparlamentarische Personen als Oppositionsführer bezeichnet, etwa in Russland Alexei Nawalny. In diesem übertragenen Sinne ist eine solche Bezeichnung auch okay. Für den Chef oder die Chefin einer Bundestagsfraktion geht der Begriff aber zu weit. Medien können ihn einfach vermeiden, indem sie stattdessen vom Vorsitzenden der größten Oppositionsfraktion sprechen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Von Stefan Fries. Und das hier kennen wir nur noch aus Filmen. Ein großer Kasten, ein kleiner Vorhang und ein heller Feuerblitz. Fotografie, früher ganz schön aufwendig. Heute können wir mit unserem Smartphone mehr oder weniger alles jederzeit festhalten. Was das für die Pressefotografie bedeutet, wollte Timur Göksche wissen.
Eine Naturkatastrophe bricht über ein Land herein oder eine Stadt wird von Terroranschlägen erschüttert. Bei mittlerweile mehr als 62 Millionen Smartphone-Nutzern allein in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendein Zeuge vor Ort das Handy zückt und Bilder von dem Ereignis macht. Oft landen diese Bilder dann auf Instagram, Twitter und Co. Manchmal schaffen sie es sogar in die Zeitung und ins Fernsehen. Und das, weil professionelle Fotografen meistens nicht rechtzeitig vor Ort waren, um das Ereignis festzuhalten. Was heißt das für den Arbeitsalltag der Pressefotografinnen und Fotografen? Stellen die Laienjournalisten eine Konkurrenz für die Profis dar? Lutz Fischmann ist der Geschäftsführer von Freelance, einem Berufsverband für Fotojournalisten und Fotografen mit Sitz in Hamburg. Und er sieht im Smartphone in der Tat einen neuen Wettbewerber im Feld.
Ich glaube, das spürt man schon. Es geht ja sogar so weit, dass wenn es von einem Ereignis kein Foto gibt, dann hat das Ereignis wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Weil irgendjemand steht immer irgendwo daneben und hat ein Smartphone in der Hand. Und viele Bilder, gerade auch aus dem Ausland, wo irgendwas passiert, die werden halt schnell mit dem Smartphone gemacht. Und wie gesagt, die technische Qualität ist wahnsinnig. Sie erkennen manchmal gar keinen Unterschied zu einer professionellen Kamera.
Auch Uta Wagner sieht ab und zu veröffentlichte Handyfotos. Doch für die professionelle Pressefotografin, die seit mehr als 30 Jahren für verschiedene Agenturen fotografiert, gibt es einen immensen Unterschied zwischen Amateur- und Profifotografien.
Ich habe immer wieder festgestellt, dass auch Freunde von uns, die dann hobbymäßig sich eine wahnsinnig teure Kamera angeschafft haben, trotzdem nicht fotografieren konnten. Und deswegen glaube ich auch, dass Handys keine Konkurrenz sind. Aber ich glaube eben, dass auch mit einem Handy man Bildgestaltung anwenden kann. Oder eben nicht. Und dass die meisten Menschen mit dem Handy einfach nur draufhalten. Und das macht noch nicht automatisch das gute Foto.
Deswegen erlebe sie in ihrem Berufsalltag dann doch häufig, dass viele Pressestellen lieber Fotos von ihr und anderen Profis nehmen, weil die Qualität der Handyfotos oft nicht überzeuge. Die begrenzten technischen Möglichkeiten von Smartphones führten zu Einschränkungen in der Bildauflösung und Bildgestaltung, so Wagner. Die technische Qualität eines Bildes, wie es Lutz Fischmann und Uta Wagner beschreiben, muss aber nicht immer das entscheidende Kriterium für ein gelungenes Foto sein. Häufig steckt der Wert des Bildes auch genau in dem, was nicht abgebildet wird, so Dr. Felix Koltermann, der ein Forschungsprojekt über Bildredaktion im Zeitungsjournalismus an der Hochschule in Hannover leitet.
Also was ein Amateurfoto von einem Pressefoto unterscheidet, lässt sich nicht immer ausschließlich auch am Bild selber sehen, sondern vor allem an der Art und Weise, wie es kontextualisiert ist, welche Informationen damit mitgegeben werden, die sozusagen den Redaktionen ermöglichen, dieses Bild auch zu bearbeiten.
Was bringt den Bildredakteurinnen und Redakteuren also ein optisch gelungenes Foto, das ohne Hintergrundinformationen angeboten wird? Informationen, die die Fragen wo, wie und wann ist das Bild entstanden, beantworten. Aber Felix Koltermann sieht neben diesen Hintergrundinformationen auch noch einen anderen Aspekt für den Wert eines Pressefotos.
Also der entscheidende Unterschied bei der Dokumentation von Ereignissen zwischen AmateurInnen und Pressefotografinnen ist einfach, dass wir einen Unterschied haben zwischen einer quasi zufälligen und einer professionellen Zeuginnenschaft. Das heißt, Pressefotografen bringen natürlich viel mehr mit, als einfach nur das Ereignis abzubilden. Ne? Sie sind in Institutionen eingebunden, dem Pressekodex verpflichtet etc.
Die Hintergrundinformationen des Bildes in Kombination mit der von Koltermann angesprochenen professionellen Augenzeugenschaft verleihen dem Pressefoto ein hohes Maß an Authentizität. Und diese Authentizität ist in der heutigen Bilderflut, mit der alle drei in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert sind, ein hohes Gut, wenn seriöser Bildjournalismus im Vordergrund stehen soll. Es ist also nicht ganz klar, wie sich die Konkurrenz durch Smartphone-Fotos auf den Beruf des Fotojournalisten auswirken wird. In einem Punkt aber herrscht bei den drei Fotografie-Profis Einigkeit. Der Beruf des professionellen Pressefotografen wird trotz des Smartphones in naher Zukunft nicht aussterben. Davon ist auch Lutz Fischmann vom Berufsverband Freelance überzeugt.
Noch nie wurden so viele Bilder gebraucht wie heute und irgendjemand muss sie machen. Aber der Beruf hat sich sehr stark gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Irgendeiner knipst immer. Sind Smartphones Konkurrenz für Fotojournalistinnen und Journalisten? Hat sich Timo Göksche gefragt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Wirz. Ich bin Ressortleiter online beim Zollernalbkurier. Bei uns in Balingen gibt es seit einiger Zeit zunehmende Corona-Proteste. Und über die ist nun eine Debatte entbrannt, insbesondere um die Frage, wie die Städte und Kommunen so mit nicht angemeldeten Demos umgehen sollen. In den vergangenen Tagen haben sich nun auch die Bundestagsabgeordneten unseres Wahlkreises sehr besorgt gezeigt, auch weil vor dem Wohnhaus des Ministerpräsidenten im Nachbarlandkreis demonstriert worden ist. Und wir schauen uns heute Abend im Gemeinderat in Balingen an, wie die Fraktionen auf diese Debatte reagieren. Da sind wir sehr gespannt, wie die dieses Thema hier vor Ort weiter behandeln wollen, nachdem die Stadt da bislang relativ liberal war.
Ein deutsch-deutsches Duell auf der Bobbahn, ein Auftritt im Eiskunstlauf trotz Doping, das und mehr sind gleich nach den Nachrichten Themen bei Olympia aktuell, unseren 5 Minuten über das Tagesgeschehen in Peking. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.